Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von ESUM Advertising Technologies.
Herzlich willkommen zu Beyond the Screen. Heute sprechen wir mit dem Mann, der eine der spannendsten Transformationen in der deutschen Lebensmittelbranche verantwortet. Er ist hochdekoriert, gewann Titel wie den Effi, stand jüngst auf der Shortlist zum CMO of the Year. Unser Gast ist Steffen Zeller, CMO der Rügenwalder Mühle. Wir wollen wissen, wie macht man aus einer Traditionsmetzgerei die führende Marke für vegetarische Alternativen? Wie überzeugt man den CFO von neuen Marketingkanälen wie Connected TV? Und wird es in 10 Jahren überhaupt noch echte Wurst von der Rügenwalder Mühle geben? Steffen, herzlich willkommen. Schön, dass du unser Gast bist.
Ja, ahoi und moin, Ben. Schön, dass ich da sein darf. Und ich werde ganz rot bei der Einleitung natürlich gleich mal.
Das finde ich gut. Dann ist das Ziel schon mal erreicht. Ja, du kommst einigermaßen frisch aus dem Urlaub. Es sind heiße Zeiten passiert. Das ist die Einstiegsfrage natürlich, die liegt auf der Hand. Die EU möchte das Wort Wurst für vegetarische Produkte verbieten. Das ist ja für Menschen mit ein bisschen kreativer Inspiration wie ein Elfmeter ohne Torwart. Was habt ihr daraus gemacht? Wie habt ihr ihn verwandelt?
Das ist ja schon der zweite Schritt. Was macht man denn, wenn dann sowas passiert? Aber für uns als Kategorie ist das natürlich jetzt nicht Good News, sag ich mal. Ne? Zielgruppe Flexitari, wir wollen die Leute sag ich mal, dazu animieren, auch mehr Veggie zu essen und zu probieren. Und da hilft es natürlich, wenn ein Burger, ein Veggie-Burger auch Burger heißt. So, das ist das eine. Das andere ist natürlich, was macht man dann, wenn sowas kommt? Wir haben eine wahnsinns tolle Unternehmenskommunikationsabteilung, die da wirklich auch Einfluss genommen hat. Die Claudia Hausschiff von uns war, glaube ich, 2 oder 3 Mal in der Tagesschau und überall in der Presse, um da auch nochmal drauf hinzuweisen, was das mit einer Kategorie macht. Aber als Marketier kann das natürlich ein Elfmeter sein. Und da haben wir auch zusammen mit dem Team aus der Unternehmenskommunikation einiges vorangebracht und ganz schnell. Und das Letzte, und ich habe das ja aus dem Urlaub beobachtet, war dann, da war ich dann über WhatsApp Teil des Ganzen, dass wir dann innerhalb von 24 Stunden eine kleine Kampagne gemacht haben, die es dann sogar in die Bild am Sonntag geschafft hat, wo wir einfach mal mit unseren kreativen Community-Mitgliedern mal so ein paar Namen in die Runde geworfen haben, wie das denn heißen könnte. Und die Frage war dann natürlich direkt an die EU gerichtet, wie nennen wir das denn, wenn wir es nicht mehr Wurst nennen dürfen? Und das hat schon für viel Aufsehen erregt, viel Talk about. Und das Schöne ist, dass man jetzt ja hier von unserem Agrarminister Rainer lesen konnte, vor kurzem in einem Interview, vor ein paar Tagen war das, ich glaube Donnerstag oder Freitag, dass er ja mittlerweile auch gegen ein Verbot sich ausspricht. Und da würde ich jetzt mal behaupten, haben wir vielleicht auch ein bisschen eingewirkt.
Ja, das klingt ja erstmal gut und auch vor allem aus Marketier-Sicht die ganze Airtime, die ihr dann bekommen habt. Tagesschau, Bild am Sonntag, die Community, tagelang in der Presse, das ist ja ein Mediawert, den müsstest du sonst wahrscheinlich teuer kaufen.
Wir haben auf jeden Fall 3-stellige Millionen Reichweite erzielt mit dem Thema. Ich hätte aber auch kein Problem, wenn es das Thema nicht geben würde und gegeben hätte. Aber die Frage ist, wie geht man dann immer damit um? Man muss ja damit umgehen. Und dann machen wir das wie immer authentisch, mit einer gewissen Leichtigkeit und dann auch in der Gemeinschaft, so wie wir als Marke eben nach außen sind und seit 191 Jahren auch nach außen sind.
Ja, die Marke steht für Tradition, ist ja auch eine der ersten, die sich konsequent dem Thema Veggie verschrieben hat. Dein Vorgänger Gode Röhm hat das, glaube ich, mal gestartet. Mhm. Aber du bist ja seit 4 Jahren, du müsstest gerade so dein 4-jähriges gefeiert haben.
Genau, 4 Jahre und 1 Monat.
4 Jahre und 1 Monat, echt eine gute Zeit auch. Vorher hast du viel internationales Geschäft gemacht. Was hat dich gereizt, zu Rügenwalder Mühle zu gehen und was hast du ja in deinen vorherigen Berufsetappen gelernt, was du dahin mitnimmst?
Das Spannende ist ja, das erzähle ich immer sehr gerne, ist, wenn man auf meine Vita schaut, würde man denken und hat vielleicht am Anfang gedacht, oh, da kommt jetzt jemand aus dem Konzern, um da im Mittelstand jetzt auch irgendwelche Konzernstrukturen, Konzerndenken loszulegen und da das auch umzusetzen. Aber eigentlich, und das ist für mich das fast wie ein Heimkommen. Ne? Das ist so die persönliche Seite. Das heißt, ich bin im Mittelstand groß geworden. Das heißt, ich komme aus einer Familie, weiß nicht, ob man klassische Arbeiterfamilie sagen würde. Meine Geschwister und ich, wir sind die erste Generation, die studieren durfte. Mein Vater hat immer im Mittelstand gearbeitet. Ich erinnere mich dran, wie so als kleiner Piefke so an der Hand dann immer zu diesem Hidden Champion in der schwäbischen Provinz mit ihm gegangen bin. Ab 14 habe ich dann so 2,3 Mal im Jahr dann immer da gearbeitet. Irgendwann auch durfte ich mal ins Ausland während des Studiums und habe bis zum Ende des Studiums da gearbeitet und habe es total genossen. Wollte dann aber in großen Konzernen so richtig das Handwerk lernen und hatte immer im Hinterkopf, dass ich irgendwann mal zum Mittelstand zurückkehren will. Das hat dann 17 Jahre gedauert, weil ich einfach immer wieder tolle Herausforderungen hatte. Und zuletzt, und das ist dann nochmal der Bogen zur Rügenwalder Mühle ist, war ich bei Nomad Foods in London, also in der Zentrale, und durfte da in so einem Art Corporate Startup auch den Veggie-Markt bearbeiten und da eine neue Marke zusammen mit einem tollen Team kreieren, Green Cuisine, und haben da dann in 18 Monaten in 14 Ländern gelauncht. Und ich saß eben dann in Berlin im Homeoffice-Leben zur Corona-Zeit, und dann kam eben der Anruf von der Rügenwalder Mühle genau zur richtigen Zeit.
Spannend.
Also und der Rest ist Geschichte. Jetzt bin ich 4 Jahre und einen Monat bei der Mühle.
Ich glaube, Kraft und Mondelez kennt ja jeder aus dem Hausgebrauch, Nomad Foods wahrscheinlich nicht.
Wenn ich dann sage, welche Marke da dazugehört, dann gehe ich davon aus, jeder. Iglo ist es da in Deutschland, und ich durfte da eben, als ich angefangen habe, so den Captain Iglo, der mal so ein paar Jahre verschollen auf den Meeren war, dann wieder zurückbringen. Und das war auch sensationell. Ich weiß nicht, was du für Kindheitserinnerungen hast. Ich weiß noch, wie ich vormittags als, keine Ahnung, 6-7-Jähriger aus dem Haus bin und mich umgedreht habe und meiner Mutter noch zugerufen habe, was gibt's noch heute zum Mittagessen? Und wenn die dann unter anderem gesagt hat, na, Captain Iglos Fischstäbchen mit Blubspinat und Kartoffeln, dann bin ich so mit der Bäckerfaust raus und dann wusste ich, das wird ein guter Tag.
Ja, Bäckerfaust und Captain Iglo, das matcht irgendwie richtig gut. Da kennt man auch das Soundlogo, wenn man in unserem Alter ist.
So ist das.
Captain Iglo, super bekannt, und ich kann mich auch erinnern, meine Mutter hat dann irgendwann mal eine Handelsmarke gekauft. Das schmeckte auch gar nicht, weil Captain Iglo fehlte. Ja, also da war so Markenprägung richtig groß. Kommen wir sicherlich gleich auch im Laufe des Gesprächs nochmal zu. Rügenwalder Mühle ist ja auch ein...
Da kommt eben Produktqualität und Marke dann zusammen. Das ist dann der Doppelbingo, ne?
Ja. Und dann bist du dem Ruf gefolgt ins Ammerland, glaube ich. Ist das richtig?
Na, Bad Zwischenahn ist, ja, ist unser Hauptsitz. Aber eine Aufgabe an mich war es eben auch, einen Standort in Hamburg aufzumachen. Das heißt, ich bin jetzt nicht aus Bad Zwischenahn hier angereist, hätte ein bisschen länger gedauert, sondern aus der Hafen City, wo wir seit jetzt fast 3 Jahren unseren eigenen Standort da haben und auch schon einige Mitarbeiter da vor Ort haben.
Okay, und das ist ein Marketingstandort?
Marketing, Vertrieb und dann einige Support-Functions dann auch. Also da ist dann Controlling, ja, HR, Logistik, Supply Chain ist dann da vor Ort, und ich kann immer nicht ganz genau sagen, wie viel es jetzt ganz genau sind, aber wir werden jetzt schon so um die 40 dann bald in Hamburg sein.
Okay, das ist ja schon eine stattliche Zahl.
Auf jeden Fall.
Super, und als du angekommen bist, also mitten, war das im Lockdown oder war da schon Lockdown vorbei, weiß ich gar nicht mehr genau?
Das war Oktober 21, das war dann so noch ein bisschen Corona-Zeit, auf jeden Fall, ja.
Also ich kann mich erinnern, steigende Energiekosten. Ich habe noch irgendwo gehört, ein Wettbewerber von euch, der statt großer Mediakampagne musste erstmal die Heizung renovieren. das waren sicherlich super herausfordernde Zeiten. Aber was für ein Unternehmen hast du vorgefunden, als du da eingestartet bist?
Auf jeden Fall ein tolles Unternehmen, das natürlich mitten in der Transformation war zu dem Zeitpunkt. Ne? Zum einen natürlich auch Corona-bedingt, wenn es um Digitalisierung und so weiter geht. Aber natürlich, Veggie war zu dem Zeitpunkt, und dann können wir mal gucken, wo heute die Kategorie ist, durch Everybody's Darling, die Kapazitäten oder was wir nach draußen verkauft haben, konnten gar nicht die Nachfrage beliefern. Aber auch, und wenn wir jetzt zum Marketing kommen, wir haben ja vor 11 Jahren diese Kategorie geprägt, entwickelt, und dann kam natürlich mit Fridays for Future, mit Corona und mit Marken und Unternehmen wie Beyond Meat so eine richtige Goldgräberstimmung auf. Der Wettbewerb wurde immer größer, und wir als Mittelstand mussten natürlich dann auch gucken, wie wir das Marketing nochmal auf andere Beine stellen, um gegen die großen Konzerne, gegen die großen Fleischkonzerne, also Ne? Wenn ich sage Konzerne Unilever und Nestle zu dem Zeitpunkt, Startups, Foodtech-Startups, alles, was da unterwegs war, uns da zu behaupten als absoluter Marktführer. Genau, und das haben wir dann gemacht und da war natürlich sehr viel Transformation. Ne? Einen Standort in Hamburg aufmachen und dann aus Bad Zwischenahn dahin ziehen, ist alles starke Transformation. Aber hat Spaß gemacht, tolle Leute und ja, es war und ist eine tolle Zeit und sehr nah an meinem Traumjob auf jeden Fall.
Ach, das klingt einfach herrlich, ja. Wie ist das denn in der Kultur intern? Hat das die ganze Truppe mitgenommen, dass man jetzt im Wesentlichen auf vegetarische Produkte geht, obwohl man trotzdem natürlich noch Wurstalternativen oder normale Fleischprodukte verkauft? Oder gibt es da Menschen, die so die Wurst im Herzen tragen und da emotionale Themen mit haben?
Wenn wir jetzt auf heute schauen, sind alle stolz auf das Unternehmen und die Marke und sowohl aus Veggie, aber auch natürlich auch auf unseren Kern, auf unseren Markenkern, wo wir herkommen, ja, unsere traditionelle Pommersche fein oder auf unsere Teewurst. Da ist natürlich sehr viel Stolz dabei, aber auf beiden. Ich meine, wir machen mittlerweile 2 von 3 Euros durchschnittlich mit Veggie.
Ah, wirklich?
So, und da sind wir natürlich alle stolz drauf. So, und Wir wären auch da nicht, wenn wir nicht aus unserem Markenkern heraus, ne, wir wissen, wie man richtig gute Wurst macht, also wissen wir auch, wie man richtig gute Veggie-Wurst macht. Und heute darf ich ja noch Veggie-Wurst sagen. Deswegen Veggie-Wurst macht. Also das ist natürlich auch, warum wir so erfolgreich sind. Und wir haben auch keine Marke drüber, die so tut, als wäre es irgendwie ein anderes Unternehmen, sondern da steht beide mal die rote Mühle drüber.
Ja, und das finde ich total interessant, dass die Marke sich da so früh so konsequent draufgesetzt hat und gesagt hat, wir stehen für Veggie und auch das mit Haltung untermauert hat und das auch durchgehalten hat vor allem. Das ist ja auch mal die Frage, wie lange kriegst du die Haltung durchgehalten? Das geht sicherlich im Mittelständler deutlich einfacher als im Konzern, wenn man quartalsmäßig da vielleicht doch mal schauen muss, ob es noch alles in die richtige Richtung läuft.
Ich würde jetzt mal ganz salopp sagen, im Mittelstand hat man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Weitsicht als in einem Konzern. Aber alles hat Vor- und Nachteile, ne? Es gab mal so bei Kraft Foods, ich habe im Vertrieb angefangen, weiß ich noch, wie jemand zu mir sagte, ach, weißt du, Steffen, überall tut's weh. Da in einem Unternehmen am Fuß, im anderen am Arm, am anderen am Rücken. So, natürlich hat alles Herausforderungen, aber auch Chancen. So, und wir konzentrieren uns, oder ich, wie ich mal arbeiten will, auf die Chancen. Selbstwirksamkeit, Zuversicht, Attacke.
Ja. Das ist erstmal ein guter Optimismus, da kommt man sicherlich auch besser als oder weiter mit als mit Pessimismus. Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen genauer den Markt verstehen. Mhm. Du hast eben gesagt, Nestlé, es kommen irgendwie Tech-Startups etc., Fleisch wird im 3D-Drucker gedruckt, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich der Markt so langsam so einer Konsolidierung nähert und wenn ich mal in meinem Supermarkt der Wahl vor meiner Haustür ins Regal gucke, da seid ihr schon sehr breit im Regal vertreten, in Zentimetern gemessen.
Ja, muss man immer mit dem Marktanteil dann vergleichen, ne? Share of Shelf versus Share of Market. Mhm. Und wir haben natürlich um und über 40% Marktanteil, deswegen ist das nicht überraschend. Wo ich hin will, ist natürlich, kann man uns immer noch mehr Regalplatz geben, aber ja klar, sind sehr präsent und der Markt hat sich verändert in der Tat.
In welcher Hinsicht?
Na, erstmal, ich glaube, da würde ich 2 Antworten drauf geben. Die eine Antwort ist, in so einem Markt und so einer Kategorie, die sich in der Entwicklung befindet, wird es immer eine Konsolidierung geben. Ne? Mhm. Also da werden immer ganz viele Marken reingehen, Handelsmarken reingehen. Und am Ende werden wahrscheinlich 2, 3, 4 große Marken übrig bleiben und Handelsmarken. So, die Konsolidierung wird da kommen. Gab es in anderen, keine Ahnung, Margarine oder so auch. Das andere ist, ich hatte ja schon gesagt, zu Zeiten von Fridays for Future, Corona war die Kategorie Everybody's Darling. So, und dann kam natürlich Ukraine-Krieg, Inflation, man greift zu Eigenmarken, man schaut mehr auf den Preis. Und Nachhaltigkeit spielt dann natürlich eine andere Rolle, wenn man, keine Ahnung, 5-köpfige Familie ernähren muss und am Regal steht und alles 10-20% teurer ist. Dann ist Nachhaltigkeit vielleicht nicht mehr der Nummer 1 Grund, wonach man im Einkauf schaut. Das ist das eine. Das andere, was einfach passiert ist, wir sind jetzt Teil der politischen Debatte. Ich habe jetzt, wenn ich irgendwo Präsentationen zur Kategorie halten darf, habe ich immer so eine Bildanzeige, Schlagzeile dabei und da steht dann mit einem Bild von einer Frau, mit einem schwarzen Balken über die Augen, ist diese Veggie-Kellnerin eine Flüchtlingsschleuserin? Also wir sind als Kategorie so richtig in dieses Go Woke, Go Broke so ein bisschen reingeschlittert. Und das Naming, was wir jetzt gerade auch so, sag ich mal, mit einem Grinsen fast schon, was haben wir denn daraus gemacht, diskutiert haben vorher, hilft natürlich in der Kategorie auch nicht. Die neue Käufe und gerade Flexitarier ist ja der größte Hebel mit ca. 50% Anteil in Deutschland. Eine Zielgruppe, die du, ne, je einfacher, desto besser. Burger, Veggie-Burger und so weiter, da reinbringen wir es. Und das tut das der Kategorie gut? Na, wahrscheinlich nicht. Und was folgt daraus? Zum Beispiel, ne, wir sprechen ja auch über Media dann ein bisschen heute, ist, wenn man schaut, wo die Media-Spendings sich hin entwickelt haben von 2018, 19 bis 2021, nicht mehr steil nach oben, haben sie sich jetzt steil nach unten entwickelt. Ja. Sondern da können wir uns freuen, weil wir einen Share of Voice haben, der natürlich weit über unserem Marktanteil von 40% ist. Aber ich kann mich halt nicht freuen oder wir können uns nicht freuen, weil die Kategorie einfach leise geworden ist. Das heißt, und das sehen wir, ne? Die Kategorie ist unter Druck. Wir wachsen, gewinnen Marktanteile. So, aber wir wollen natürlich, und mit unserem Marktanteil sind wir dafür verantwortlich, dass auch die Kategorie wächst. Und das ist natürlich auch eine sportliche Aufgabe, der wir uns dann gerne stellen, von dem her. Und dann kommt natürlich, ne, wenn dann so eine Kategorie sich so entwickelt, dann wird wahrscheinlich die Konsolidierung schneller passieren. Ja, und da werden wir mit Sicherheit ein paar Beispiele bald haben und sehen an den Regalen. Wäre jetzt meine These, dass da dann die eine oder andere Marke dann auch mal verschwinden wird.
Ja, das glaube ich. Ganz normal in dem Markt, im jungen Markt, dass das nicht alle schaffen, aber andere es sehr gut machen. Fürs Naming, ich glaube, Hafermilch nennt jetzt auch niemand anders im Sprachgebrauch.
Ja, total.
Also ich habe schon positive Hoffnung, dass man auch zu Wurst sagen darf, wenn es wie eine Wurst aussieht und im besten Fall auch wie eine Wurst schmeckt vielleicht.
Und dann gibt es ja den Klassiker, Scheuermilch gießt man sich ja auch nicht in den Kaffee.
Ja.
Es darf trotzdem Scheuermilch
heißen. Teewurst schwimmt man sich auch nicht in die Tasche ein, genau. Um mal Helge Schneider zu zitieren.
Sehr gut.
Ja, ich glaube, wir können direkt mal rübergehen zum Thema Media. Wir haben es ja schon ein bisschen gestreift, das ist auch quasi ein Kern unseres Podcasts. Du hast gerade jüngst eine neue TV-Kampagne und CTV-Kampagne gelauncht, hast dazu einmal ins Regal gegriffen und euren alten Feierabendsong wiederentdeckt. Was war der kreative Ansatz? Wie läuft's?
Also bei uns geht's ja, darf ich da einen Schritt zurückgehen? Also was haben wir in den letzten 4 Jahren gemacht? Weil eigentlich ist Feierabend, die Feierkampagne eigentlich nur der nächste Schritt in der Repositionierung oder Feinschliff der Marke, den wir vor 4 Jahren gemacht haben. Davor haben wir 100% auf unserem Veggie-Sortiment kommuniziert. Auch sehr viel Erklärvideos, sagen wir jetzt, was natürlich sinnvoll war zu dem Zeitpunkt. Aber emotionale Kommunikation ist halt nachweislich besser.
Ja.
So gibt es ja das tolle Walmart-Beispiel. Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, weil wahrscheinlich alle das kennen, wie Walmart früher kommuniziert hat und dann, wie sie auf emotionale Kommunikation gegangen sind. Wir haben eben dann auch mit der Kommunikationsplattform Am besten schmeckt, wenn es allen schmeckt, genau das gemacht, haben den Media-Mix auch verändert. Von damals 90-95% linear am TV, dann wirklich jede Kampagne angeguckt und natürlich lineares TV auch nach unten gefahren, damit wir die KonsumentInnen da erreichen, wo sie sind. So, und dann ist da natürlich was wie Feierabend, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist das meistens so Freitagabend, ich fahre den Computer runter, das ist so mein absolutes Feierabendgefühl, am Freitagabend dann wie mit Freunden treffen, was essen gemeinsam, vielleicht auch mal ein helles oder ein Rosé oder so aufmachen, das ist einfach dieses Gefühl, ne? Das ist irgendwie, finde ich, früher war das 18 Uhr, 18.30 Uhr, das Abendessen gemeinsam, aber jetzt ist eigentlich so ein Gefühl, ne? Ist ja nicht nur dann, keine Ahnung, das klassische Abendessen sagen. In Berlin, wenn man vom Club heimkommt oder so, ist wahrscheinlich auch Feierabend. Aber das ist halt total toll und wir sind so verankert mit der Marke im Feierabend und haben natürlich dann das Feierabend-Lied, ne, Feierabend, wie das duftet, was wir dann auch toll zurückbringen können. Und das haben wir auch schon vor 4 Jahren zurückgebracht, weil es wird immer wie so ein Soundlogo gesummt am Anfang und am Ende, wenn man genau hinhört. Und jetzt haben wir es halt ein bisschen den Moment zurückgebracht und das Lied auch. Ich kann dir jetzt noch nicht sagen, weil die Kampagne ist ja vor 2 Monaten gestartet, die genauen Ergebnisse, mhm. aber es wird viel darüber gesprochen und wenn man so schaut, was so das Feedback in Social Media und so ist, dann ist das auch extrem positiv. Also gehe ich jetzt da mal davon aus, dass auch die Messungen, die wir dann mit der Kampagne machen, dann auch gut sein werden.
Wie ist denn inzwischen euer Anteil bei CTV im Vergleich zu linear? Kannst du das sagen oder möchtest du das sagen?
Um ehrlich zu sein, könnte ich jetzt gar nicht so, also wir gehen nicht ran und sagen, wie viel Prozent CTV an linearem TV haben wir, sondern wir gehen wirklich Kampagne für Kampagne. Mhm. So, ist das jetzt eine Kampagne, keine Ahnung, Barbecues wahrscheinlich eher im Lower Funnel, sondern jetzt Feierabend, wie das duftet, eher im Upper Funnel. Und dann wird anhand der Zielsetzung, anhand der Creatives, die wir haben, dann der beste Media-Mix gemacht. Und wir denken das einheitlich. Das hat mir auch Julie K., ne, unsere Media-Chefin, nochmal mitgegeben, dass wir da jetzt nicht irgendwie auf Prozente achten, sondern immer gucken, was das Beste ist in der Kampagne. Ja. Aber auch CTV ist bei uns im Mix. Lineares TV ist runtergegangen und CTV mit Sicherheit nach oben.
Ich glaube, ich habe es wahrscheinlich auf Amazon gesehen, auf Prime Video und auf Join sicherlich auch. Was sind denn so die KPIs hinter den Kampagnen, die ihr euch anschaut, um zu bewerten, ob die Kampagne gezündet hat? Jetzt natürlich bei der Kampagne vielleicht auch die, wenn ihr jetzt im Supermarkt Abverkauf gucken würdet, vielleicht ein bisschen gebiased durch die Wurstdiskussion. Aber was guckt ihr euch grundsätzlich dahinter an?
Na klar, natürlich schaust du dir immer, also eigentlich haben wir fast so ein Dreieck, wie wir messen. Wenn wir jetzt mal klassisch weggehen von keine Ahnung, abverkaufen, so schauen wir uns natürlich auch an. Aber einmal im Jahr messen wir wirklich die Marke komplett, auch mit den Wettbewerbern. Das ist so, da haben wir ein klares Zielungsgesetz, haben da unseren Mühlenscore und auch nochmal unseren Love Brand Score, wo wir ganz klar Items dahinter haben, wo wir wissen, was ist der Heritage und wo müssen wir uns hinbewegen. Und das messen wir einmal im Jahr ganz groß in jeder Zielgruppe, mit jeder Kampagne messen wir es nochmal. Und dann haben wir auch nochmal, dass wir so wie Social Listening da natürlich auch immer nochmal reingucken und dann natürlich bei Social Media die klassischen KPIs. Ja. Das ist so das Dreieck, was wir uns anschauen und wie wir uns da dann weiterentwickeln. Und das ist, ich habe es mir vor kurzem nochmal angeschaut, was haben wir die letzten 4 Jahre gemacht, ist bei Mühlenscore und Love Brand Score ist, wenn man die Trendlinie durchzieht, das macht man ja dann, zeigt ja auf jeden Fall sehr schön nach oben. Und das ist uns da sehr wichtig. Wir gucken uns natürlich die einzelnen Kanäle an und so weiter und so fort.
Die beiden Mühlenscore und Love Brand Score, die muss mir noch mal ein bisschen erklären, weil das habe ich noch nie gehört. Also Mühlenscore kann ich mir verstehen, also kann ich mir vorstellen, was das bedeutet, aber macht ihr das mit so einem Marktforschungsanbieter gemeinsam oder wie habt ihr das?
Genau, wir haben uns einfach angeguckt, ne, wo stehen wir als Marke heute, wo müssen wir denn gerade auch mit Veggie hin uns weiterentwickeln als Marke, haben dahinter dann eben einfach 10 Brand-Items gelegt, die wir dann konstant messen. So, und das ist natürlich, ne, die rote Mühle ist das unser Mühlenscore. Bei Love Brand ist dann sowas wie Vertrauen und so weiter drin. Ja. Also wirklich, was macht eine erfolgreiche Marke aus? Und das messen wir dann auch immer. Und beides messen wir. Und dann kann es schon mal sein, dass Kampagnen, ne, bei einem Mühlenscore noch steiler als bei einem Love Brand Score. Ne? Kids-Artikel war das zum Beispiel bei uns, als wir die aktiviert haben, weil die natürlich wahnsinnig viel für die Marke machen. So, und das gucken wir uns da genau an. So, aber mehr in die Details, wenn du mich jetzt fragen willst, was sind die 10 Items?
Ja, das wollte ich dir jetzt
dann
ersparen.
Dann könnte ich dir die sagen und dann können wir die danach gerne biepen. So 20 Sekunden biep. Aber nein, das bleibt natürlich unser Geheimnis.
Das könnt ihr gerne für euch behalten. Kein Problem. Ihr habt für die Markenführung, habt ihr den Effie gewonnen, ich glaube vor 2 Jahren, für Brand Image.
Genau. Das war eben die neue Kampagne. Am besten schmeckt es, wenn es allen schmeckt. Wir haben Silber gewonnen. Gold hatte damals Deutsche Telekom gewonnen, ne? Gegen Hass im Netz. Deswegen Chapeau.
Oh ja, die fand ich stark.
So, von dem her, also klar, also da unsere ist gut, aber zu Recht hat dann Deutsche Telekom gewonnen. Genau. In diesem Jahr haben wir 2 bronzene Effis für unseren Wurst-Promoter bekommen.
Okay, und was waren so die ausschlaggebenden Kriterien? Wurde euch das gesagt? dafür, dass euch der Preis verliehen wurde oder die Preise verliehen wurden?
Naja, Effi geht es ja nicht nur um, was hast du gemacht, sondern hat das gewirkt oder nicht gewirkt. So, und bei unserer Kampagne, wir hatten die ja da vor 4 Jahren auf unserer Pommerschen vegan und Fleisch gehabt und da ist dann natürlich abverkauft auch mit drin. Was hat sich die Monate danach getan? Da sind wir natürlich stolz, dass wir mit so einer tollen Marken- und Image-Kampagne dann auch den Abverkauf gesteigert haben.
Ja.
So, und ansonsten haben wir natürlich Mühlenscore, Love Brand Score, da natürlich auch sehr viel bewegt, was auch gezeigt hat, dass wir die Marke da sehr schnell in die richtige Richtung bewegt haben. Und deswegen freut mich natürlich, jeder Award freut uns, weil es zeigt, was die Marke kann, was das Team kann und natürlich im Employer Branding auch hilft. Aber ein Effi freut uns natürlich besonders, weil da sehr viele Zahlen, Daten, Fakten natürlich dann auch nochmal dahinter stehen, was weil die Kampagne dann nicht nur kreativ ist, sondern halt wirklich auch dann dahinter gemessen wird, was dann auch erfolgreich. Deswegen freuen wir uns da umso mehr.
Effi ist ja schon so der Ritterschlag im deutschen Werbemarkt. Kann man, glaube ich, mit Fug und Recht so sagen. Wenn ich das sage, dann brauchst du es nicht selber sagen. Aber Effi ist schon aller Ehren wert.
Ich nicke mal so vor mich hin.
Wie ist denn euer Marketing-Team strukturiert? Wie macht ihr es? Ihr habt sicherlich Agenturpartner, mit denen ihr das zusammen macht. Und macht ihr auch Dinge selber?
Also jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil das Team jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen auch mal selber ein bisschen Content gemacht hat. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie Inhouse-Content, den wir produzieren. Wir haben ein richtig, richtig starkes Agentur-Setup. Mhm. Was uns ja immer wichtig ist, ist zu sagen, wir wollen, anders möchte ich nicht sagen, weil das bedeutet, dass alle anderen da draußen anders arbeiten. Und das glaube ich ja nicht ist. Wir wollen einfach unter dem Motto oder Zielvorgabe alle und alles für die Marke zusammenarbeiten. Das heißt, keine Befindlichkeiten, kein Gegeneinander arbeiten, sondern alle gemeinsam an der Marke arbeiten. Und was wir gemacht haben, als wir zum Beispiel das neue Agentur-Setup hatten vor 4 Jahren, haben wir uns erstmal knapp 2 Tage mit einem Coach zurückgezogen. Bevor wir wirklich angefangen haben zu arbeiten, haben wir mal für uns definiert, wie wir zusammenarbeiten. Mhm. Und diese Workshops machen wir jetzt jedes Jahr einen Tag, wo wir uns dann rausziehen. Und da geht es weniger ums What, sondern ums How. Mhm. Und das zeigt einfach dann, glaube ich, ein Effi dann auch, was dann möglich ist. Auch wenn man eine kleine Marke ist und, ich sag mal, ganz gute Media-Spendings hat, aber vielleicht nicht so wie Procter & Gamble und Co., dass wir trotzdem so laut im Markt sind. Was wir aber auch gemacht haben, weil du gesagt hast, internes Team ist, wir haben vor 4 Jahren das Marketing auch nochmal auf neue Beine gestellt. Ne? Wir haben Marktforschung aufgebaut intern, wir haben Media aufgebaut, wir haben ein Team oder jemanden auf neue Plattformen, New Business gesetzt, um da einfach andere Skills auch nach intern zu holen. Mhm. Und auch das, wir sehen einfach, dass wir wirklich tolle Leute ins Team bekommen. Und das macht natürlich auch nochmal Spaß. So, und da muss ich jetzt, und das wird jetzt wahrscheinlich für mein Team wieder ganz cringe, weil sie das eigentlich nicht wollen. Wir sind halt stolz drauf, ne? Wir hatten vor 4 Jahren keine Mediaabteilung und jetzt ist unsere Mediahead, die Julika, bei den Horizont 40 unter 40. Unsere Patricia, die hier New Platforms macht, ist bei W&V 33 unter 33 und unsere Claudia, die die Marktforschung aufgebaut hat, war jetzt in den 50 Marketing-Köpfen Deutschlands.
Ach, cool.
So, und da bin ich einfach, da feiere ich einfach das Team. Ja. Weil das ist das, was man das zeigt, dass es da draußen gesehen wird. Das hilft uns noch weiter, die besten Leute zu bekommen. Und das Schöne ist halt zu sehen, dass das Team unfassbar Spaß hat mit den Agenturen, genau solche Dinge zu entwickeln. Und das ist schon großartig. Und ich sage das nicht, um zu prahlen, sondern einfach, um den Leuten da die Bühne zu geben, weil sie einfach einen Wahnsinnsjob machen und jeden Tag da mit voller Leidenschaft die rote Mühle voranbringen. Und das ist nur ein Beispiel für den Team-Effort.
Finde ich super, dass du das auch so öffentlich sagst. Gute Leute machen gute Arbeit, ganz alte Weisheit, wird aber noch ab und zu selten angewendet einfach.
Und natürlich haben die Langfristverträge bei uns unterschrieben.
Ja, und hohe Transfersummen natürlich. Hohe Transfersummen.
keine Transfers. Genau, aber das ist natürlich echt toll. Aber auch da nochmal, ne, ich hatte vorher gesagt, zum Thema Naming, wir haben eine Wahnsinn Unternehmenskommunikation, wir haben ein Wahnsinns Vertriebsteam, Supply Chain, alles. Und wenn es um Produkte geht, haben wir mit Patrick Bühr bei uns halt wahrscheinlich den weltbesten R&Dler, wenn es darum geht, gelernter Koch, super Typ. Und wir arbeiten halt unfassbar eng zusammen, telefonieren jeden Tag. Und auch das ist Erfolg, ne? Keine Silos, sondern eben auch intern zusammenzuarbeiten. Und Promotion ist eins der vier Ps, also Media und Kommunikation. Da gibt es ja noch drei andere, die man auch erfolgreich, an denen man auch erfolgreich arbeiten sollte.
Ja, total. Preis hatten wir schon gesprochen, Produkt hatten wir, finde ich extrem spannend, dass ihr das auch aufgebaut habt. Ich finde auch selber, wenn sich das eigene Team gut mit den Themen auskennt und auf Augenhöhe reden kann, dann ist allen Beteiligten total geholfen. Worauf hast du denn bei der Agenturauswahl besonderen Wert gelegt, als du damals die ausgewählt hast?
Ich sag, oder wir sagen immer, uns geht es nicht um die Agentur, sondern um das Team. Also da heißt das, das eine ist natürlich in dem Pitch, wie wird die Aufgabe, die im Pitch gestellt wird, bearbeitet im Wort. Aber das How ist auch wichtig und das Team dahinter. Und darauf achten wir. Und dass halt das auch im Agentur-Setup funktioniert. Mhm. Und dass eben wirklich alle und alles dann für die Marke gemacht, umgesetzt wird mit viel Spaß und Leidenschaft. Also das ist nochmal wichtig. Und ich wiederhole mich ja da immer gerne. Für mich gibt es da so zwei Bilder, wenn es um Agenturen geht. Das eine ist, ich erinnere mich, das war beim Graf Foods Mondelez damals, das war so ein TED-Talk von einem Agenturchef, der einfach ein Bild gezeigt hat von einem Kamin mit einem Ledersessel davor und einem Bild über den Kamin. Und er sagte, ihr müsst schauen, dass ihr bei uns auf dem Bild über den Kamin seid. Weil wenn ihr das seid, dann ruft ihr an, dann habt ihr immer die besten Leute, wir haben immer Zeit und ihr kriegt immer die beste Arbeit. Und ja. Das hat nicht immer nur mit Budgets zu tun, sondern auch, wie man zusammenarbeitet und was man kreieren kann gemeinsam. Und die andere, und das ne, auch so selbst reflektiert, glaube ich, als Marketing-Team ist, das ist so eine Karikatur, wo in meinem Kopf ist wahrscheinlich ein alter, weiser Mann hier auf dem OP-Tisch liegt und dann die Chirurgin, Chirurg daneben und so eine ganze Schwestern und so. Und der geht so nach oben und sagt, geben Sie mir mal das Skalpell, ich weiß, wie das geht. Ja. Ne? Wir brauchen auch Agenturen, weil wir sind nicht überall Experten. Und wenn wir Experten wären, könnten wir alles selber machen. So, deswegen da auch auf Augenhöhe da zusammenzuarbeiten, ist eben auch total wichtig. Und darauf achten wir, wenn wir Agenturen aussuchen fürs Agentursetup oder dann auch mal andocken.
Ja, ja, finde ich gut. Klingt erstmal nach einem tollen Modell, denn man kennt es ja auch anders aus der Dienstleistung. Also mit meiner Dienstleistungsvergangenheit oder aktuell auch kann ich da ein Lied von singen, dass es nicht immer partnerschaftlich läuft natürlich. Also meistens schon, muss ich schon sagen. Aber ab und zu hast du auch so Outlier, wo man dann vielleicht nochmal einen Coach nehmen müsste.
Ja, es gab halt vor kurzem auch so einen Artikel in der W&V, wo es auch darum geht, wie man in Zukunft mit Agenturen erfolgreich zusammenarbeiten könnte, sollte, wollte. Und da wurden halt ein paar CMOs zitiert, namentlich. Und dann war halt ein Quote, dass eben Druck auch sehr gut funktioniert, um das Beste aus den Agenturen herauszuholen. Und witzigerweise wollte der oder die CMO da nicht namentlich genannt werden.
Ja.
So, und das finde ich dann halt, naja, also wenn das die Strategie ist, dann könnte man ja auch so bold sein, den Namen da darunter zu schreiben. Das ist das, was ich mir da gedacht habe. Aber es gibt wie immer unterschiedliche Strategien, um zum Ziel zu kommen. Unsere ist das und wir fahren damit, würde ich mal sagen, ganz okay.
Sehr gut. Ich würde ganz gerne noch einmal zurückkommen auf den Stellenwert von CTV bei euch. Im Vergleich zu Linear TV hast du bei CTV schon die Chance, auch ein bisschen stärker zu targeten, was du national halt nicht kannst. Ist denn CTV, würdest du vermuten, auch bei den Upper Funnel-Kampagnen schon wichtiger oder wird das in Kürze wichtiger oder ist es eher noch eine Ergänzung? Wie ist da dein Gefühl?
Also erstmal, wie wir an sowas rangehen, ist, wir machen immer skalierbare Testballons. Das heißt, CTV gehört immer bei uns dazu. Wir messen das dann und schauen uns pro Kampagne an, was kostet, was bringt. So, und du hast ja gesagt, ich meine, die Kanäle, die du gerade gesagt hast, da wird es ja eigentlich, die Reichweite wird immer höher, die Relevanz wird immer höher, die Möglichkeiten da auszuspielen werden immer höher. Wir gucken uns natürlich auch, ne, hast du vielleicht gesehen, ne, auch die Gen Z mit unseren Flexplorern genauer an. Mhm. Auch da, ne, kann das super relevant werden. Deswegen ist jetzt natürlich die These, dass da eher dann der Anteil des Budgets steigen wird, als dass er zurückgehen wird. So, ja. Wie viel Prozent wir, hatten wir ja vorher schon zu Beginn, kann ich dir jetzt nicht ganz genau sagen, aber jede Kampagne schauen wir uns an, welche Rolle das CTV spielen kann. Sei es Ernährungsgewohnheiten, sei es, ne, Zielgruppen, wie wir gerade gesagt haben, etc., wie wir das am besten dann für uns nutzen können.
Ja, ich finde auch spannend so das Thema die Verteilung der Essgewohnheiten.
Ja, genau.
Das ist sicherlich in urbanen Segmenten mehr höhere Vegetarieranteile, ohne dass ich das jetzt belegen kann, aber es ist so meine Vermutung.
Genau. Kann man über Barbecue ist natürlich auch super.
Ja, definitiv. Ja, und könnt ihr schon die Effekte von CTV dann versus TV isoliert auch in den Mühlen-KPIs und den Lovebrand-KPIs rausisolieren oder ist das nicht?
Da kommt dann im Prinzip alles zusammen. Aber wir schauen uns schon jede Kampagne an, welchen Wert liefert welcher Mediakanal.
Ah, okay.
So, und da kommt natürlich CTV gut rüber. Und gehört bei uns dann auch natürlich klassisch dazu und dann im Mix auch.
Du hast gerade Gen Z angesprochen. Wie ist da, oder wie erreicht ihr die? Macht ihr wahrscheinlich noch viel Social dazu?
Genau, was wir da gemacht haben, ist wirklich, wir haben die Gen Z als Eroberungszielgruppe für uns ausgerufen. Ne? Wir nennen die Flexplorer, das heißt nicht klassisch nach Alter, sondern wir haben schon geguckt, sind auch Flexitarier, dann wissen wir, ne, die gerne zu Festivals, ne, sind Gen Active natürlich dann auch. Fashion kann ein großes Thema sein, haben uns da eben eine relativ klare, aber auch groß genug eine Zielgruppe gemacht, geschnitzt sozusagen, die auch groß genug ist, um sie zu aktivieren. Der Wurst Promoter Case im letzten Jahr war so der Test and Learn, um mal zu schauen, was passiert, weil als Traditionsmarke ist natürlich immer spannend zu sehen, was man in der Gen Z aktivieren kann und haben da dann einen Pitch gemacht und sind jetzt eben mit Fokus auf dieser Zielgruppe unterwegs. Und was uns ganz wichtig ist, deswegen haben wir auch einen Flexplorer Council ins Leben gerufen, also wirklich, dass wir uns, ne, wie mit so einer Art Beirat uns dann damit aussetzen, dass wir, sagen wir mal so, ja, einen schöne Art, das auszudrücken ist, wir sprechen nicht über die Zielgruppe, sondern in der Zielgruppe, dass das eine oder das andere ist, dass halt der Markenkern darf sich nicht verändern, ne?
Mhm.
Aber wir müssen halt in der Umsetzung dann flexen. So, jetzt habe ich einen riesen langen Bogen gesprochen. Das ist eben A in der, wie kommuniziere ich die Marke, ne? Gemeinschaft ist ja groß für uns. Was bedeutet eine Gemeinschaft in so einer jungen Zielgruppe versus uns beiden? Ü30 Minimum.
Also, Ü40. Jetzt werde ich aber rot.
Genau, das ist halt ein Unterschied, ne? Wie da Gemeinschaft definiert ist, wie man Gemeinschaft lebt. So, da müssen wir flexen, aber natürlich dann auch in den Kanälen die Zielgruppe erreichen. Und klar ist das dann, wir machen Brand Experience, also Events, sind auf Festivals, haben gerade einen Community Run gemacht und so weiter, aber natürlich sehr viel auf Social Media dann auch unterwegs.
Was macht ihr auf Festivals?
Oh, wir hatten jetzt, waren wir, haben einen Rügenwald gemacht, um ehrlich zu sein. Und dann ist natürlich auch immer unser Essen vor Ort. So, wir waren beim, wenn es um Musik geht, bei einem Rap-Battle natürlich mit WRAP da vor Ort. Und versuchen da natürlich dann auch mit bestimmten Influencern da dann zusammenzuarbeiten. Mhm. So, und Festivals ist ja was, waren wir letztes Jahr auch schon mit unseren Mühlenbikes unterwegs. Waren bei dem großen oder dem größten Konzert hier in Hamburg bei der Künstlerin, deren Namen ich nicht sagen darf, weil wir da das ja gehijackt haben.
Ach so, okay. Ja, ich könnte es sagen, ich hoffe es richtig, aber ich mache es einfach nicht. Fängt mit T an wahrscheinlich und geht ab und zu zum Football.
Möglich.
Möglich,
möglich, möglich. So, und waren da vor Ort. Wichtig ist für uns halt da eben auch, was ich nochmal gesagt habe, nicht einfach da vor Ort zu sein und alle freuen sich, dass da was passiert und keiner kann danach sagen, welche Marke oder ohne unsere Produkte dabei zu haben, dass wir da dann wirklich auch einen Impact haben und eine Erinnerung schaffen in der Zielgruppe.
Mega spannend. Ja, finde ich spannend, den Stretch von so diesem Familienidyll, was man auch so ein bisschen im Spot sieht, jungen Menschen und den Produkten dahinter, von echter Wurst bis Veggie-Wurst. Wie siehst du denn die nächsten Steps bei euch hinsichtlich auch des 1P-Produkt? Habt ihr noch vor, weitere Themen zu machen? Weil ich glaube, inzwischen gibt es ja eigentlich fast alles, was man so aus dem traditionellen Fleisch
Produkt
gibt. Ist alles übersetzt?
Fast alles.
Habt ihr noch andere Dinge, die ihr machen wollt? Kannst du da schon was zu spoilern? Noch nicht.
Ich habe jetzt einmal genickt und einmal den Kopf geschüttelt, aber ich kann nochmal reingehen. Also, ich hatte ja vorhin erzählt, dass wir eine Position geschaffen haben mit New Platforms. Ne? Wir haben ja mit Koro Trockenmischung zusammen partnerschaftlich in den Markt gegeben, was für uns das erste Mal aus der Kühlung heraus der Schritt war. Natürlich schauen wir uns neue Segmente an und wollen und müssen neue Segmente kreieren, voranbringen, damit die Kategorie auch wächst, weil mit 40% oder mehr als 40% Marktanteil muss die Kategorie zum Wachsen bringen. Mhm. Was das ist, sage ich natürlich noch nicht. Aber arbeiten wir natürlich dran. So, aber in so einer Kategorie, in der wir sind, ist natürlich Renovation, nicht nur Innovation, Renovation auch ein Riesenthema. Ne? Produkte besser machen.
Ja.
Zutatenlisten kürzer machen, Geschmack besser machen. Erzähle ich mal so gerne eine Geschichte zu unserer veganen Pommerschen. Die haben wir vor 2 Jahren, Patrick und Team, eine Rezepturverbesserung gemacht. Und wir haben dann ganz viele Einsendungen und Briefe, E-Mails und alles bekommen, wo es hieß, ihr habt euch vertan. Ihr habt da, glaube ich, die Original-Pommersche reingemacht, weil die Qualität einfach nochmal so einen Schritt nach vorne gegangen ist. So, also auch das ist ein Thema. Wie können wir die Produkte besser machen, die wir jetzt haben? Und eben in Innovation, ne, sowas wie Kochschinken gibt es schon am Markt, gibt es einen, der die KonsumentInnen überzeugt? So, gucken. Aber es gibt schon noch die eine oder andere Sache, die man vorantreiben kann. Und an all dem arbeiten wir natürlich mit Hochdruck.
Gibt es denn in 10 Jahren noch echte Wurst von euch?
Da müssten wir jetzt die KonsumentInnen fragen. Also wir gehen da mit den Konsumenten und KonsumentInnen. So, das ist unser Heritage, da kommen wir her. Am besten schmeckt es, wenn es allen schmeckt.
Ja.
Wir sind nicht dogmatisch. Wenn die Konsumentin, der Konsument irgendwann sagt, brauchen wir nicht mehr, wollen wir nicht mehr, dann gehen wir da mit. Aber wir haben jetzt nicht den Plan, das proaktiv einzustellen. Und vor allem auch, der größte Hebel ist halt bei den Flexitariern.
Ja.
So, das heißt, die darüber zu bringen, egal in welchem Alter, das ist der größte Hebel. So, und da wiederhole ich mich auch immer gern, es gibt so einen tollen Podcast von Graham Hill, der dann über Weekday Vegetarian spricht und sagt, ich wäre so gerne Veganer oder Vegetarier, aber ich schaffe es einfach nicht. Aber ich esse jetzt einfach nur am Wochenende Fleisch, weniger und bessere Qualität. Unter der Woche ernähre ich mich vegetarisch, vegan. Und wenn das alle auf der Welt machen würden, wären umgerechnet mehr als 70% der Weltbevölkerung Veganer, Vegetarier. Und das ist halt der große Hebel.
Ja.
Und das ist eben da auch, wo wir als Marke die größte Rolle spielen können.
Super. Wie blickst du denn aufs Marketing bei euch und auf den Markt nächstes Jahr, 2026? Was sind die heißen Themen? Worauf werdet ihr euch konzentrieren?
Ja, alle 4Ps natürlich. So, also im Produkt haben wir total spannende neue Produkte, aber auch Produktverbesserungen, Köcher, über die ich natürlich auch jetzt noch nicht sprechen kann und werde. Kampagne, wir haben Feierabend gelauncht, Feierabend wird weitergehen und wir werden mit dem Feierabend sehr laut und richtig, wahrscheinlich würde man sagen, cool in Veganuary starten. Das ist ja so der Monat, wo man wirklich Käuferreichweite treiben kann, wo neue KonsumentInnen sich versuchen, weil ich möchte mich besser ernähren. Damit starten wir rein, aber planen natürlich, da den Feierabend weiter zu etablieren über das gesamte Jahr, natürlich auch auf den Flexbrown zu aktivieren. Und dann gibt es natürlich auch eine andere Zielgruppe. Ich hatte erst vor kurzem mit meinem Schwager gesprochen, der sagte, oh, mein Arzt hat mir jetzt gesagt, ich soll weniger Fleisch essen. Mhm. Das ist mir natürlich als Marke auch gut aufgestellt, um an die 50 plus heranzugehen und zu sagen, ja, ist doch total einfach. Verzichtest du vielleicht einmal auf die Fleischpommersche, fein, kaufst einmal im Monat unsere vegane und eigentlich schmeckt beides ja ganz lecker. So, sowas kann man sich anschauen.
Ja, und ich meine, Geschmack ist ja auch vorhanden. Also
auf jeden Fall.
Ich glaube, Veggie-Schnitzel, Veggie-Cordon Bleu geht bei uns zu Hause ganz gut von euch.
Sehr gut. Ja, ist auch der Topseller bei warme Küche.
Ja?
Cordon Bleu. Ne, wenn man so Pfanne, Backofen, alles, was man mal macht, ist das der absolute Topseller.
Okay, und was ist so grundsätzlich der Topseller? Kannst du sagen?
Schinkenspicker ist natürlich schon der Klassiker.
Hat man natürlich auch, ist ja klar.
Ja, ja. Nee, also uns wird nächstes Jahr mit Sicherheit nicht langweilig und wir wollen und müssen ja den Markt auch bewegen als Marktführer. Das werden wir weiterhin machen.
Cool. Du, da haben wir, glaube ich, schon fast alles abgefrühstückt, bis auf unsere letzte Standardfrage bei Beyond the Screen. Was sind deine drei Streaming-Tipps, die du selber hier unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Stimmt.
Aber jetzt musst du blättern.
Ich muss mal, ich streame gerne und habe da natürlich einige auf dem Papier. Also, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, jetzt am Wochenende und jetzt. Darf ich auch ARD Mediathek nennen? Oder ist das
Streaming, klar, natürlich.
Habe ich die Doku zu Franziska van Almsink geguckt. Mhm. Die fand ich total spannend. Bin großer Friends-Fan. Das binge ich immer wieder mal durch auf dem Streaming-Dienst. So, dann oute ich mich nochmal, dass ich einer bin, der jedes Weihnachten, also es gibt einen Film, den ich jedes Weihnachten streame, das ist Love Actually.
Okay, ja.
Und, weil du Joint sagtest, ich bin riesengroßer Wer stiehlt mir die Show-Fan. Ich liebe diese Show, auch weil da auch immer tolle Marketing-Stunts sind.
Ja.
Also nicht nur deswegen, ich finde es einfach eine richtig coole Show. Und da muss ich sagen, da nutze ich dann Joint immer, weil man ja die Folge vom darauffolgenden Sonntag schon ab dem Montag davor streamen kann.
Ja.
Das heißt, immer wenn Wer stiehlt mir die Show, die Staffel draußen ist, dann hole ich mir Premium. Wenn die Staffel durch ist, dann gebe ich Premium auch wieder ab. So, das sind so. Und ansonsten gibt es natürlich ganz viele tolle Filme, Dokus, Serien. Ja. Aber ich glaube, das ist das, was mir gerade so im Kopf herumgeschwirrt ist.
Großartig. Finde ich super Tipps. Vielen Dank. Steffen, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Das total hat mega gerne. Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Und dann sehen wir uns bald und alles Gute fürs nächste Jahr.
Danke dir, hat Spaß gemacht. Ciao.
Du willst mehr in die Digital-Marketing-Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.